Liebe Gemeinde, kurz vor Gottesdienstbeginn hat Imke, die heute die PowerPoint-Präsentation hergestellt hat, gemerkt, ein Lied war weg. Ich dachte noch, ja, klasse, besser jetzt als nachher. Und das passt ja irgendwie zum Thema. Wie findet verloren Gegangenes den Weg zurück? Zurück an seinen eigentlichen Bestimmungsort oder anders formuliert, wie kommt etwas dahin zurück, wo es eigentlich hingehört? Das ist die Frage, mit der sich der Predigttext und auch die Predigt heute befassen. Und ich hoffe, im Lauf der Predigt wird klar, warum ich Lust habe, über dieses Gleichnis und über diesen Text zu predigen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf und das von der verlorenen Drachme, einer Münze, zwei ähnliche Erzählungen gehen ja dem eben gehörten Gleichnis voraus. Jesus schien das Thema irgendwie wichtig zu sein. Die drei Gleichnisse haben einiges gemeinsam. Das Bemühen um das Verlorene und die große Freude übers Wiederfinden. Und in allen drei Gleichnissen geht es nur um das eine, das Einzigartige. Das eine Schaf, das verloren ging. Die eine Münze, die weg war. Und der eine Sohn, der in die Fremde ging. Die anderen Schafe, Münzen, der ältere Sohn sind in der Erzählung eher nachrangig oder sie finden auch gar keine Erwähnung. Es geht eben nicht um die ganze Schafherde, die irgendwo gerade friedlich grast. Es geht nicht um die anderen Münzen in der Geldbörse, die eben da sind, wo sie hingehören. Und es geht nicht um den Bruder bzw. den Sohn, der zu Hause geblieben ist und tut, was er tun soll. Aber die drei Gleichnisse, die unterscheiden sich auch. Zum Beispiel ist in den Gleichnissen vom Schaf und der Drachme das aktive Suchen ein besonderes Moment. Der Schafhirte und die Portemonnaiebesitzerin, die lassen alles stehen und liegen, um zu suchen. Das normale Leben wird angehalten, bis das Verlorene wiedergefunden ist. Der verlassene Vater hingegen, der sucht nicht, der wartet. Und damit zu dem dritten Gleichnis in der Reihe, dem vom verlorenen Sohn. Es ist im Vergleich zu den beiden anderen länger. Es beschreibt viel ausführlicher, es ist reicher illustriert. Und es handelt von Personen. Nicht nur auf Seite derer, die einen Verlust erleiden, sondern auch auf der Seite des Verlorenen. Es geht also nicht darum, dass eine Münze oder ein Tier einfach weg sind, sondern da ist ein Mensch abhanden gekommen und auch nicht irgendein Mensch, sondern der eigene Sohn. Und davon wird dann so eine richtige Geschichte erzählt. Und wie schon angedeutet, keine Geschichte des Suchens und des Findens, sondern eine Geschichte vom Warten, vom Hoffen und Happy End, vom Nachhausekommen. Ja, es ist ein Gleichnis des vermutlich unerträglich langen Wartens, des bangen Hoffens und des überraschenden Nachhausekommens und Wiedersehens. Die ganze Erzählung spielt im Alltag. Vor unseren Augen, zumindest vor meinen, entstehen beim Lesen und Hören Bilder, ja, ganze Szenen. Da bewegt sich etwas. Der Sohn, der geht weg, der verlässt sein Elternhaus, er lebt seinen Alltag in der Ferne, weit weg von zu Hause und dann kommt er irgendwann wieder zurück. Wir ahnen auch innerliche Bewegungen beim Vater, der verlassen wird, der einen herben Verlust erleidet. Es ist für uns bewegend, anrührend. Der ganze Schmerz, die Ungewissheit, die Sorge, die Ratlosigkeit, vielleicht auch irgendwann die Resignation. Der Vater wartet und wartet und erwartet er noch irgendwann irgendwas? Die beteiligten Personen, die setzen Assoziationen frei und das sollen sie wohl auch. Zum Beispiel der Vater. Trägt er nicht Wesenszüge des Vaters im Himmel? Ein wartender Vater, der sich vor Sehnsucht verzehrt? Darf ich mir Gott so vorstellen? Und die Gleichnisakteure, die erlauben auch eine Identifikation. Wir haben das vielleicht eben so im Gespräch gemerkt. bin ich nicht oder war ich nicht auch wie dieser Sohn, der mal weg war? Oder kann ich das nicht auch? Jemand kommt zurück und das ist nicht nur schön, das kann auch ganz schön schwierig werden. Oder das sehnsüchtige Warten auf einen lange vermissten Menschen, wie das mürbe macht und kaum auszuhalten ist. Irgendwie werden ganz schön viele und unterschiedliche Gedanken angestoßen, oder? Und so frage ich mich und uns, was sollen wir denn als Hörerinnen mitnehmen? Was sollen wir begreifen? Was sollen wir erkennen? Wo soll der Groschen oder die Drachme bei uns fallen? Wie bereits erwähnt, ist unser Gleichnis in den älteren Bibelübersetzungen mit das Gleichnis vom verlorenen Sohn überschrieben. So habe ich das Gleichnis auch als kleiner Junge kennen und lieben gelernt. Der Transfer war ja auch irgendwo klar. Auch wenn ich Gott ignoriere, wenn bei mir alles den Bach runtergeht, Gott wartet. Seine Tür ist offen, da gibt es keinen Elektrozaun und keine Straßensperre. Dreck und Gestank, die können abgewaschen werden. Und sich Gott zu nähern, das hat was von nach Hause kommen. Und nach Hause kommen tut gut. Aber auch andere Gleichnisüberschriften sind denkbar und sogar naheliegend. Zum Beispiel das Gleichnis vom liebenden Vater. Der Vater, der Tag ein, Tag aus den Weg zum Haus betrachtet, ja, mit den Augen abscannt. Kommt da nicht jemand? Könnte er das nicht sein, mein Sohn? Kein Suchender, sondern ein wartender Gott. Gott als wartender Vater. Das ist ein, wie ich meine, starkes Bild und weit entfernt von der Vorstellung eines bedrängenden oder gar eines übergriffigen Gottes. Und das Warten dieses Vaters, das wirkt ja gar nicht passiv oder teilnahmslos, gar gelangweilt. Nein, es ist ein aktives, ein hellwaches und ein inbrünstig hoffendes Warten. Eine weitere mögliche Gleichnisüberschrift, das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Ja, auch der zweite Sohn, der ältere Bruder, lässt ohne Frage Züge der Entfremdung vom Vaterhaus erkennen. Der Sohn, der nie weg war, der sich für die Firma abgerackert hat, für den es aber offenbar nie ein Fest gab, keine Jubiläumsfeier. Derjenige, der sich ärgert über diesen missratenen Bruder, der erst durchbrennt und dann die Dreistigkeit besitzt, nach Hause zu kommen. Und offenbar erwartet, dass alles Schnitt so ist wie früher. Alle sich freuen und das Leben wieder normal weitergehen kann. Der Bruder, der neidisch ist auf den Herumtreiber und entsetzt darüber, dass sein Vater Emotionen und Verhaltensweisen an den Tag legt, die er selbst bei ihm offenbar noch nie wahrgenommen hat. Der Alte ist plötzlich nur noch hin und weg, unfassbar. So kennt er seinen Vater überhaupt nicht. Ich habe mich nun gefragt, gibt es so einen Gedanken, bei dem diese drei unterschiedlichen Ansätze oder Stränge zueinander finden? Der Sohn, der in der Gosse landet und sich entscheidet, zurückzugehen. Der Vater, der wartet und wartet und dann ohne Vorbehalt, ohne Vorwurf seinem Sohn wieder Sohnesrecht zuerkennt. Und der zweite Sohn, der die Welt nicht mehr versteht und der mit seinem Vater hadert. Es sind ja die Personen des Gleichnisses, die in den genannten Überschriften eingehen. Gibt es denn da ein verbindendes Moment, ein verbindendes Thema? Kommen wir mal zum Kipppunkt der Geschichte, zu dem Punkt, an dem der verlorene Sohn zu der Erkenntnis kommt, es geht nicht mehr weiter oder so geht's nicht mehr weiter. Diesem Wendepunkt voraus geht die Feststellung des Scheiterns. Der Mann hat sein Leben vor die Wand gefahren und jetzt betrachtet er das Desaster, reflektiert seine Lage und versucht nachzuvollziehen, wie es so weit kommen konnte. Und er wird sich gefragt haben, warum bin ich eigentlich damals gegangen? Was war da los? Über seine Motive zu gehen, erfahren wir im Gleichnistext ja nichts Konkretes, aber es muss diese Gründe wohl gegeben haben. Er hatte offensichtlich den Kanal voll. War es ihm zu eng? Konnte er sich nicht entfalten? Gab es zu viel Verbote? War ihm alles zu geordnet oder fehlte einfach der Kick? Wie auch immer, jetzt wagt er den Gedanken umzukehren. Und dieser Gedanke, der wird schnell ganz konkret. Nehmen wir mal an, ich würde zurückkehren. Wie könnte ich erklären, warum ich damals gegangen bin und warum ich jetzt wieder zurück will? Wie könnte ich mich erklären? Am Ende dieser Überlegungen kommt er zu folgender Formulierung. Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Was sehr rational, ja irgendwie steif klingt, sind beim näheren Hinhören durchaus emotionale Worte. Es sind Worte der Reue. Das Wort Reue oder bereuen, das kommt zwar im ganzen Gleichnis überhaupt nicht vor, aber das, was der junge Mann hier empfindet, was er hin und her bewegt und dann am Ende versucht zu formulieren, das drückt tiefes Bereuen aus. Ein gewundenes und kompliziertes, es tut mir so leid. Und der Sohn kommt zu dem Schluss, so, ja, und auch vielleicht wirklich nicht anders, so könnte ich meinem Vater wieder unter die Augen treten, ja, in die Augen sehen. Und genauso ereignet es sich dann auch. Der Sohn sagt, was er zu sagen hat, er setzt zumindest damit an, aber man weiß gar nicht so genau, ob der Vater ihn hat ausreden lassen und ob er diese Worte letztendlich gebraucht hat. Hat der Vater auf einen reumütigen Sohn gewartet? Hat er vielleicht sogar nur auf einen reumütigen Sohn gewartet? Oder war die Geisteshaltung, die Gesinnung seines Sohnes nebensächlich, nachrangig, egal? Hat die Reue des Sohnes das Herz des Vaters erreicht, vielleicht erweicht, oder war sie gar nicht nötig? Belanglos und vielleicht zu der großen, ja unermesslichen Liebe des Vaters. Der Sohn hätte doch in gleich welcher Verfassung kommen können. Das Entscheidende war, er ist zurückgekommen. Reue als Türöffner, als Zugangscode für die heimische Tür und fürs Vaterherz, ich bin mir da nicht so sicher. Beim Lesen entsteht eher der Eindruck, dass der Vater dem Heimkehrer gar nicht richtig zuhört. Die Freude über den Heimkehrer, die steht im Vordergrund. Fakt ist aber auch, der Vater wird mit einem Reumütigen konfrontiert. Der Sohn hat den Weg nach Hause gewählt und er kommt nicht selbstgefällig, uneinsichtig, unverbesserlich oder gar arrogant daher. Und so empfängt der Vater eben keinen selbstgerechten und unreflektierten Sohn, sondern einen geknickten, einen bereuenden. Zum dritten Protagonisten, der Ältere. Der bekommt gar nicht mit, was sein Bruder zu sagen hat. Er ist bei der ersten Begegnung zwischen seinem Bruder und dem gemeinsamen Vater nicht anwesend, sollte ich sagen, leider nicht anwesend. Er verpasst das Gestammel, was sich dein Bruder da so mühsam zurechtgelegt hat. Er verpasst das Live-Erlebnis der Heimkehr und bekommt nur um mehrere Ecken mit, dass der Verlorengegangene, sein Bruder, offenbar wieder da ist. Es spricht sich im Hause rum und irgendwann landet die Info auch bei ihm. Schon gehört? Dein Bruder ist wieder da. Lange weg, vor geraumer Zeit, einfach so verpisst, vielleicht alles so verlassen, wie es war, dreckig, durcheinander. Ich bin dann mal weg und jetzt ist der plötzlich wieder da und das Verrückte, alles dreht sich um ihn. Das reicht ihm, um so seine Schlüsse zu ziehen. Das reicht ihm wirklich, das macht ihn fassungslos. Vermutlich hat er gar nicht mitbekommen, wie es im Inneren seines Bruders aussieht. Und so sind die Voraussetzungen auch irgendwie schlecht. Die Rückkehr des eigenen Bruders als Heimkehr, als freudiges Ereignis, als Grund zum Feiern, ja, als Glück zu erleben. Von Reue auf Seiten des Bruders bekommt er rein gar nichts mit. Er erfährt nur die Fakten. Der Kerl ist wieder da und alle sind außer Rand und Band, allen voran ihr gemeinsamer Vater. Das Entscheidende aber hat er verpasst. Worte und Gesten der Reue. Dabei wäre Reue auch der Türöffner für die Beziehung zwischen den beiden Brüdern. Man wünschte den beiden so eine geschützte Begegnung, ein Vier-Augen-Gespräch. Offene Worte des einen, der gegangen ist und der nun reumütig zurückkommt. Und offene Worte des anderen, der verletzt war, der verbittert ist und nicht einfach die Reset-Taste drücken kann. Vielleicht mit dieser Perspektive, was auch immer war, wir fangen nochmal von vorne an. Im Offenlegen der Gefühle und Motive müsste es doch gelingen, wieder zueinander zu finden, oder? Bereuen, das geschieht im Moment zwischen Abkehr und Umkehr. Reue hat mit ehrlichem Bedauern zu tun und dem Eingestehen von Fehlverhalten. Reue würde gerne etwas ungeschehen machen und erkennt schmerzlich, dass das nicht mehr geht. Reue spürt man im tiefsten Inneren, aber sie kann ausgedrückt, sie kann offengelegt werden. Und so können auch andere Personen mitempfinden. Und das Miterleben von Reue, das Teilen dieser Betroffenheit, das verbindet, das weckt Verständnis, das rührt an, das ermöglicht Anteilnahme, ja, es fordert sie geradezu heraus. Reue schafft Nähe und beseitigt Vorurteile, sie erweicht möglicherweise hart gewordene Herzen. Und Reue ist die vorauseilende Antwort auf Vergebung und Annahme. Sie bahnt hierfür den Weg. Der Vater, der hätte die Reue seines Sohnes vielleicht gar nicht gebraucht, aber die Reue hilft ungemein, das Verhältnis zwischen den beiden wieder in Einklang zu bringen. Sie ermöglicht ein versöhntes Miteinander. Das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen. Es könnte nebenbei bemerkt auch ein Gleichnis von der Mutter und ihren beiden Töchtern sein. Ich hoffe, die Frauen hier im Gottesdienst haben die Predigt auch so hören können. Jesus erzählt darin vom sich trennen und verlassen werden, vom Bereuen und vom Heimkehren. Es geht ums Warten und ums Hoffen, um Sehnsucht und um die Freude der zweiten Chance, aber auch um Neid und Unverständnis, ja, Ablehnung im Moment des Wiedersehens und um die verpasste Gelegenheit, wieder miteinander ins Reine zu kommen. In Form einer Familiengeschichte, ja, eines Familiendramas, wirft das Gleichnis ein Licht auf das Verhältnis zwischen Gott und seinen Menschen und auf die Beziehungsdynamik zwischen Menschen. Und es stellt uns einen Gott vor, der stark ist im Warten und Hoffen, der seine Menschen nicht aufgibt, egal wohin ihre Wege führten, der aber ihre Entscheidungen respektiert. Einen Gott, der sich vor Sehnsucht verzehrt, wenn Menschen ihn aus den Augen verlieren, wenn sie ihm den Rücken kehren. Den Rücken kehren? Ja, man muss gar nicht bei den Schweinen gelandet sein, um die Verbindung, den Draht zu Gott zu verlieren. Das geht viel unspektakulärer. Den gemeinsamen Lebensraum verlassen, so peu à peu. Die Beziehung abbrechen oder nicht mehr pflegen. Oder auch noch einfacher einschlafen lassen. Unser Gleichnis sagt uns, dass das nicht das letzte Wort sein muss. Die Geschichte von Gottes geliebten Kindern, die muss nicht in der Trennung oder in der inneren Distanz enden. Es gibt Wege zurück für die, die ein Leben ohne Gott gewählt haben, aber auch für die, denen Gott irgendwie fremd geworden ist. Gott wartet. Und das ist doch eine gute Nachricht. Kurzer Einschub. Was soll so eine Predigt in schwierigen Zeiten, wo uns Kriege und Katastrophen, Gefährdungen der Lebensbedingungen auf unserer Erde beschäftigen? Ist da wirklich der richtige Zeitpunkt für Innerlichkeit, für Einkehr, für Reue? Können wir uns da so eine Nabelschau, eine innere Standortbestimmung erlauben? Gibt es nicht Wichtigeres zu bedenken und zu tun? Ich glaube, auch für Menschen der heutigen Zeit, für Menschen, die ihr Leben vor sich haben und es gestalten wollen, ist es wichtig zu wissen, wo komme ich her? Wo ist der Ort, an dem ich sehnsüchtig erwartet werde? Wo kann ich hin, wenn es eng wird? Wo bin ich angenommen? Wo kann ich Gott und seiner Liebe wieder begegnen? Möglicherweise bin ich nur so bereit und ausgestattet für die Herausforderungen dieser Zeit. Der Ort, an dem ich sehnsüchtig erwartet werde. Ich hoffe für alle hier, für dich und für mich, dass wir diesen Ort kennen oder dass wir umkehren, um diesen Ort wieder aufzusuchen. Amen.